Ja, guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Also ich möchte mich als erstes bedanken, dass ich die Gelegenheit habe, hier zu euch zu sprechen über MBSR, Stressreduktion durch Achtsamkeit nach Kabat-Zinn. Thomas hat das ja schon sehr schön eingeführt. Ich habe mich so gefragt, ja, was bedeutet das, wenn ich das euch hier vorstelle? Das ist ja wie Eulen nach Athen tragen. Ja? Also was Thich Nhat Hanh so an Übungsmöglichkeiten anbietet, das ist eigentlich ja alles, sind alles Elemente auch im MBSR, oder es ist noch viel, viel reichhaltiger. Also ihr seid eigentlich im Prinzip mit allem vertraut. Und was ist jetzt dann das Besondere oder andere an MBSR? Das Gemeinsame erst einmal, also dass im Zentrum Achtsamkeit steht. Und die Wurzel, also es geht letztendlich auf die Lehrrede von Buddha zurück über die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Ich möchte einfach nochmal ein Zitat von Buddha bringen aus dem Büchlein Umarme deine Wut, also in der Übersetzung von Thich Nhat Hanh. Es gibt einen wunderbaren Weg, der lebenden Wesen hilft, Läuterung zu verwirklichen, Kummer und Trauer direkt zu überwinden, Schmerz und Angst ein Ende zu setzen, den rechten Pfad einzuschlagen und Nirvana zu verwirklichen. Dieser Weg ist der Weg der vier Verankerungen der Achtsamkeit. Ja, also auf diese Grundlage bezieht sich ja sowohl der Weg von Thay in einer ununterbrochenen Traditionslinie seit Buddha. Und da bezieht sich auch MBSR drauf. Also insofern kann man auch sagen, der Jon Kabat-Zinn, der hat das nicht erfunden, ja, sondern er hat vielleicht an das Rad, das schon erfunden war, noch so ein paar kleine Nägelchen drauf gemacht oder einen Reifen drumherum gespannt. Und Dinge zusammengebracht, die zum Teil auch verstreut waren in verschiedenen Richtungen und Traditionen, und hat es eben in einen Kontext gestellt der westlichen Gesellschaft und der Medizin, ja, und es auch angeboten für Menschen, die jetzt primär nicht einen spirituellen Weg suchen, sondern die einfach schlicht und einfach wollen, dass es ihnen besser geht. Ja? Also die Krankheiten haben, unter Stress leiden und die einen Weg nach Linderung und nach Besserung suchen. Zu seinem persönlichen Werdegang ist vielleicht zu erzählen, also der Kabat-Zinn, der hat schon als Medizinstudent bei einem koreanischen Zen-Meister gelernt und hat also ganz verschiedene Lehrer auch kennengelernt und gehabt. Und der Thich Nhat Hanh ist sicher auch eine ganz wesentliche Lehrerfigur für ihn, und er bezieht sich auch immer wieder auf Thich Nhat Hanh. Aber er arbeitet auch mit tibetischen Meistern zusammen. Also er hat da so auch eine ganz breite Palette kennengelernt in seinen persönlichen Übungsmethoden. Und für ihn war Yoga auch immer sehr wichtig. Also und er hat Yoga-Unterricht gegeben, also während er sonst als Mediziner tätig war, hat er so Abendkurse in Yoga gegeben. Und da hat sich ereignet, dass also ein befreundeter Vipassana-Lehrer, der hatte immer die Stunde vor ihm in dem Raum. Und dann haben die beiden sich so ausgetauscht und haben gesagt, also Kabat-Zinn, Mensch, also meine Yoga-Schüler, die könnten eigentlich auch Meditation brauchen und davon profitieren. Und der Vipassana-Lehrer hat gesagt, also und meine Leute, die könnten eigentlich auch mehr mit dem Körper tun und das wäre doch eigentlich wirklich eine gute Verbindung. Ja? Und zu der damaligen Zeit war das noch so, dass also die Yoga-Leute wollten nicht meditieren und die Meditierer wollten auch kein Yoga machen. Also es war sehr getrennt. Also das war so, dieser Austausch stand eigentlich so am Beginn eigentlich von Jon Kabat-Zinns Überlegungen eben, das könnte man zusammenbringen und das könnte man auch in das Gesundheitswesen einbringen. Ja? Und eben auch ganz wichtig, das Anliegen, das soll also nicht irgendwie was Esoterisches sein, das soll im Prinzip für jedermann offen sein, nicht weltanschaulich gebunden sein. Ja, und damit eben ermöglichen, Achtsamkeit kennenzulernen und zu kultivieren. Der Kabat-Zinn betont auch immer wieder, Achtsamkeit, das ist nichts, was also jetzt nur in einem buddhistischen Kontext gehört, auch wenn jetzt das Wort aus dem Kontext kommt, sondern es ist eine grundlegende menschliche Fähigkeit. Ja, es ist was Universelles. Jeder hat die Fähigkeit zur Achtsamkeit in sich und es gibt die Möglichkeit, eben diese Fähigkeit zu kultivieren, zu trainieren, zu stärken. Ja, und dann eben auch die segensreichen Wirkungen zu erfahren. Also, grundlegende Gemeinsamkeit ist, dass die Achtsamkeit jetzt im Zentrum der Übung steht. So an den Methoden, die im MBSR oder jetzt hier in der Sangha genutzt werden, ist vieles ähnlich. Meditation, Gehmeditation, die Tiefenentspannung oder diese Art der dem Körper und den Organen zulächeln, ist ein Stück ähnlich wie der Bodyscan, bisschen anders wieder, aber es gibt eine Ähnlichkeit. Und was auch sehr ähnlich ist, dass also ein Wert darauf gelegt wird, das zu betonen, Achtsamkeit, das ist jetzt nicht nur etwas, was auf eine Übung beschränkt ist. Ich setze mich hin zum Meditieren, 20 Minuten, halbe Stunde, dann springe ich auf und dann geht es im alten Stil weiter, sondern dass die Achtsamkeit eben in das tägliche Leben hineinkommen soll. Ja? Also das Meditieren ist sozusagen die Übung dafür, dass ich dann auch im alltäglichen Vollzug eben achtsamer sein kann. Also Kabat-Zinn nennt es dann die informellen Achtsamkeitsübungen. Achtsames Essen, achtsames Trinken, achtsames Duschen, Geschirr spülen und so weiter. Also, das sind Gemeinsamkeiten. Unterschiede wäre jetzt im MBSR, wird jetzt nicht explizit gesagt, also dass sozusagen ethische Grundsätze eine Rolle spielen. Ja? Also so wie die 5 Achtsamkeitsübungen bei Thich Nhat Hanh. Das wird, sagen wir mal, eher so implizit davon ausgegangen, dass wer Achtsamkeit versucht zu praktizieren, mit der Zeit auch selbst drauf kommt, dass also eine ethische Grundhaltung mit dazugehört. Ja? Aber es wird jetzt nicht ausgesprochen und betont. Dann habe ich schon gesagt, es ist also keine weltanschauliche Festlegung, es ist für alle offen und es gibt jetzt auch keine Rituale, also die jedenfalls auf einer Traditionslinie beruhen, vielleicht so spontane Rituale, die für jeden irgendwie nachvollziehbar sind, wie ein Abschiedsritual, also nach einem Tag der Achtsamkeit oder so, dass man im Kreis zusammensteht und sich an den Händen fest, also sowas kann man ja auch als Ritual bezeichnen, aber ebenso zum Beispiel dieser Gruß oder Niederwerfungen oder dass eine Buddha-Statue da steht oder so, das gehört nicht dazu. Einfach auch, um Menschen nicht zu verschrecken, ja, sondern an das Universelle zu appellieren. Ja. Ja, da kommen wir dann eben auch zum Unterschied im Kontext. Also man könnte jetzt sagen, der spirituelle Pfad von Thay, das ist in einem buddhistischen Kontext, auch wenn der Thay auch immer wieder so dieses Anliegen betont, dass es wirklich für alle offen ist. Ja, also hat er auch was geschrieben, dass zum Beispiel so ein Meditationszentrum wirklich einfach Achtsamkeit vermittelt und auch in den 14 Übungen geht es ja auch immer wieder darum, um den offenen Geist und also sich auf keinen Ismus festzulegen. Ja? Also schon eine Ähnlichkeit, trotzdem könnte sagen, der Weg von Thay in einem buddhistischen Kontext, MBSR findet in einem Kontext des Gesundheitswesens statt und der wissenschaftlichen Erforschung auch der Wirksamkeit. Ja? Also ist Meditation wirklich hilfreich? Wirkt es? Hat es gesundheitsförderliche Auswirkungen? Kann ich es einsetzen für Vorbeugung von Krankheiten oder zur Vorbeugung, wenn Erkrankungen bestehen, Vorbeugung von Verschlimmerungen? Ist es geeignet als begleitende Maßnahme bei Therapien? Da komme ich jetzt nochmal drauf dann. Also der Kontext ist ein anderer und deswegen ist auch so, von den Themen her, die dann durchgegangen werden, könnte man sagen, auch ein Unterschied. Ja, also bei Thay geht es ja darum, also auch immer tiefer in den Dharma einzusteigen und immer ein größeres, umfassenderes Verständnis davon zu entwickeln und durch praktische Erfahrung dann auch im eigenen Leben umzusetzen. Im MBSR geht es zunächst einmal einfach darum, zu verstehen, zu informieren über Stress. Ja, was macht mir Stress und wie kann ich mit meinem Stress besser umgehen? Ja, kann ich dadurch auch gesünder leben? Also es ist sehr stark eben auf diesen Aspekt fokussiert. Ja, jetzt möchte ich ein bisschen was zu wissenschaftlichen Ergebnissen sagen, weil dieser MBSR-Programm, das eben so entwickelt wurde mit den Methoden eben Meditation, Gehmeditation, Yoga, der Bodyscan, so als ein komplexes, kompaktes Angebot über 8 Wochen mit einem Tag der Achtsamkeit noch zusätzlich. Ja, was verändert es, was bewirkt es? Und Kabat-Zinn hat also von Anfang an eigentlich die Menschen, die zu ihm kamen, um an MBSR teilzunehmen, erstmal so in Vorgesprächen informiert und dann aber auch also getestet mit allen möglichen psychologischen Tests vorher und nachher, ja, so dass also das auch messbare Ergebnisse gab. Ja? Also wie sieht es vorher aus, wie sieht es nachher aus und dann auch noch Untersuchungen nach längerer Zeit, also bis zu 3 Jahre wurde es auch weiter verfolgt, um zu schauen, gibt es eben auch Langzeiteffekte. Ja, da kann man jetzt mal so ganz summarisch sagen, dass eben nach diesen Ergebnissen also sich ein Effekt sowohl im psychischen wie im körperlichen Bereich zeigt. Ja? Also Angst und Depression sinken. Ja? Es kommt zu einer größeren psychischen Ausgeglichenheit. Es hat einen positiven Effekt auf den Blutdruck, auf psychosomatische Erkrankungen, auf Schmerzen und ganz verschiedene körperliche Erkrankungen. Zum Beispiel gab es eine Studie über Prostatakrebs, Da konnte man also feststellen, da gibt es so einen Marker des PSA, also prostataspezifische Antigen. Das ist also vermindert angestiegen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe. Ja. Oder es gab eine Studie bei Psoriasis-Patienten, also so Schuppenflechte, eine Hauterkrankung. Das finde ich sehr spannend, weil also da gibt es eine Behandlung mit Licht, ja, Lichttherapie, und die müssen da in so einen Lichtbogen sich reinstellen und kriegen dann eine hohe Lichtdosis ab in Verbindung mit einem Medikament, das eingenommen wird. Und das ist eine ziemlich belastende Behandlung, ja, wo viele das abbrechen. Und die also diese Behandlung durchführen, haben mit dem Kabat-Zinn gesprochen. Er hat gesagt, das ist ja wunderbar. Da könnte man eigentlich wirklich mal eine Vergleichsstudie machen. Also Menschen, die so drinstehen, und Menschen, die währenddessen eine Anleitung bekommen, also achtsam zu sein. Ja, und also sich in dem Moment eben wirklich auf das zu konzentrieren, was im Augenblick passiert, wie dieses Licht auf die Haut trifft. Und haben so eine Anleitung gehabt. Und das Interessante war, also diejenigen, die eben diese Anleitung hatten, die sind dabei geblieben. Da gab es also keine so starke Dropout-Rate. Und es hat schneller gewirkt. Also es hat die Zeit deutlich verringert, die Behandlung dauerte. Also und bis die Behandlung erfolgreich war, also erfolgreich abgeheilt war. Und da muss man sich ja wundern, wie kann das passieren? Ja? Also das muss ja sozusagen irgendwie einen Einfluss geben bis auf Zellebene. Ja? Also dass die Achtsamkeit sozusagen den eigentlich bis hin in die Zellkerne, ja, wo die genetische Information sitzt, also eine Wirksamkeit zeigt. Muss man eigentlich fast postulieren, ja, weil da sitzt ja also sozusagen die Störung begraben, ja, dass das veränderte Zellen sind. Okay, also mich beeindruckt es. Dann gibt es Forschungen, also neurobiologische, man kann ja mittlerweile dem Gehirn bei der Arbeit zuschauen, am funktionellen Kernspintomographen und dann auch durch besondere EEG, also Elektroenzephalogrammableitungen mit 128 und 256 Elektroden, also man wird da komplett verkabelt, und dann kann man auch sehen, also welche Gehirnregionen im Moment arbeiten. Und da wurde festgestellt, also zunächst einmal an Schülern des tibetischen Buddhismus, an Langzeitmeditierern, dass da also drastische Veränderungen sind, ja, gegenüber Normalpersonen. Also nämlich, dass der linke Stirnhirnlappen viel, viel aktiver ist. Ja. Und die Tätigkeit des linken Stirnhirnlappens geht einher mit positiven Gefühlszuständen. Also da werden die bewusst gesteuert und kontrolliert. Ja. Das hat sich eben auch mit einer anderen Untersuchungsmethode, also diesem Kernspintomographen, bestätigt. Und der Kabat-Zinn hat es dann gesagt, okay, das kann man ja mal probieren, auch mit MBSR-Schülern. Und wie sieht das aus? Vorher, nachher, nach so einem 8-Wochen-Kurs. Und es ist natürlich klar, dass der Effekt also nicht so stark ist wie bei jemand, der 10.000 Stunden schon meditiert hat. Aber es lässt sich ein Effekt nachweisen. Ja? Also auch nach einem 8-wöchigen Übungsprogramm, also wer da mitgemacht hat, regelmäßig geübt hat, kann bereits also eine Verstärkung der Aktivität im linken Stirnhirnlappen feststellen. Ja? Also es heißt, es gibt neurobiologische Wirkungen, die positiv sind. Ja. Es gibt ein schönes Buch von Daniel Siegel, das heißt Das achtsame Gehirn, also wo der das auch ein bisschen weiter ausführt, diese neurobiologischen Forschungsergebnisse, und das auch im Zusammenhang bringt, weil der ursprünglich also geforscht hat, also was die Einflüsse von Erziehung eben auf den weiteren Werdegang von Menschen sind. Ja. Und der formuliert es so, was Achtsamkeit und Meditation bewirkt im Gehirn. Das ist eigentlich sozusagen das Gleiche, wie wenn jemand eine gesunde, förderliche Kindheitsentwicklung gehabt hat. Ja, also mit guten Bindungen, vertrauensvollen Beziehungen. Ja, dann kann sich sozusagen das, was genetisch angelegt ist, also die Tätigkeit des Gehirns voll entfalten, ja, und dann hat auch dieser linke Stirnhirnlappen zum Beispiel eine hohe Aktivität, während jetzt, also wo traumatische Kindheitsentwicklungen stattfinden, Bindungstraumen da sind, wird auch die Gehirnaktivität und die Entwicklung des Gehirns also eingeschränkt. Ja? Also es hat Folgen. Und Achtsamkeit, ja, das Training von Achtsamkeit kann sozusagen das, was sich da ist an positiven Entfaltungsmöglichkeiten der Gehirntätigkeit, kann das ja, zum Beispiel auch nachentwickeln. Ja. Also das heißt, das ist ja auch etwas, was so erst seit einiger Zeit irgendwie überhaupt bekannt ist und diskutiert wird, das Gehirn ist plastisch. Ja. Also früher ist man davon ausgegangen, also das ist, irgendwann ist die Entwicklung abgeschlossen, das Gehirn ist fest verdrahtet und da gibt es vielleicht in dem Rahmen noch ein bisschen Veränderungsmöglichkeiten, aber also wenn ein Höhepunkt erreicht ist, irgendwann baut es nur noch ab und das ist schon sehr früh der Fall und man hat festgestellt, also so stimmt es nicht, sondern es werden auch immer wieder neue Nervenzellen nachgebildet und das Gehirn ist veränderbar, ist plastisch und es gibt auch also Entschädigungen eingetreten sind, eben wieder Heilungsmöglichkeiten. Okay, so viel mal zu also den neurobiologischen Forschungen und also man kann einfach summa summarum sagen, dass jetzt Meditation und das MBSR-Programm, dass das helfen kann, ja, also neurobiologisch auch die Grundlagen zu verbessern, sich wohlzufühlen, aufmerksam zu sein, präsent zu sein, weniger Angst zu haben, mit Stress besser umgehen zu können. Die Immunfunktionen werden gestärkt. Also es hat positive Wirkungen und ist insofern wirklich geeignet auch zur Prävention, also zur Vorbeugung von Krankheiten oder eben um vorzubeugen, dass sich was verschlimmert. Ja, und als Begleitung in einem Heilungsprozess. Ja, jetzt möchte ich ein bisschen was zum Kursablauf sagen. Einen 8-Wochen-Crashkurs in 25 Minuten. Ja, beginnen einfach mal mit der ersten Stunde, die Einführung in Achtsamkeit, die findet da statt mit der Rosinenübung, das heißt, alle essen aufmerksam mit allen Sinnen eine Rosine, um sozusagen einen Geschmack zu bekommen von Achtsamkeit. Ja? Und dann geht es weiter mit dem Bodyscan. Ich möchte vielleicht erklären. Also das ist eine Körpermeditation im Liegen, wo man mit der Aufmerksamkeit systematisch den ganzen Körper durchwandert. Und also Scan deswegen wie so ein Scanner. Ja? Man wandert da durch, systematisch von den Zehen aufwärts bis zum Kopf. Ja, was ist vielleicht so das Grundprinzip, in welcher Art und Weise oder in welcher Haltung tue ich das? Mit einer freundlichen Aufmerksamkeit. Ja? Also eine prinzipiell mal wohlwollend getönte Aufmerksamkeit und Interesse, gewisses Forscherinteresse. Ja? Ich möchte mal wissen, wie sich das anfühlt. Zum Beispiel die rechte Großzehe. Kann mal jeder jetzt im Moment hinspüren, was spüre ich da von der rechten Großzehe? Ja, okay, kann sein, dass ich die gar nicht spüre, dann würde ich sagen, okay, also da spüre ich im Moment gar nichts. Ja? Es kann sein, dass da kribbelt oder dass es kalt ist oder dass es sich feucht oder trocken anfühlt. Also ganz gleich, was ich da spüre, ich nehme das einfach bewusst wahr und versuche es nicht zu beurteilen und nicht zu bewerten. Ja? Und also da kommen wir schon gleich an einen Punkt, nämlich, also dass so eine übliche Neigung ist eigentlich, gleich was zu beurteilen und zu bewerten. Also ich habe das vorhin bei der Gehmeditation gemerkt, da hinten irgendwo habe ich auf einmal gemerkt, oh, ich habe kalte Füße. Ja. Wenn ich kalte Füße merke, dann kriege ich ein Stück Angst. Ja. Denke ich mir, oh, ja, wenn das so weitergeht, dann kriege ich vielleicht eine Erkältung und so weiter. Also da geht ein ganze Lawine kann da losgehen. Ja? Also einfach nur aufgrund der Empfindung, dass es kalt. Ja? Und da hängt bei mir jetzt persönlich ein ganzer Rattenschwanz dran. Ja? Und jetzt wäre die Übung von diesem Rattenschwanz mal den zu bemerken, aha, ja, so, aha. Also ich neige dazu, so zu urteilen, zu werten oder mich sogar in was reinzusteigern, reinzuschaukeln, jetzt lasse ich wieder los, einfach nur diese Empfindung, so wie sie jetzt im Moment ist, ja, und so gehe ich durch den ganzen Körper durch, ja, das ist der Bodyscan. Und ja, was ja auch eine Erfahrung sein kann, ist in dem Moment, wo ich die Aufmerksamkeit auf etwas richte, also dass da auch eine Resonanz entsteht. Ja? Also, dass der Körper reagiert, sich freut über die Aufmerksamkeit. Ja? Dass vielleicht die Durchblutung sich verbessert und so weiter. Ja? Oder dass sich was entspannt, wenn ich bemerke, da ist was angespannt. Ohne, dass ich das jetzt mache. Ja, also das wäre jetzt der Unterschied auch zu einer Entspannungsmethode wie dem autogenen Training, wo ich halt so eine Selbstsuggestion sage, der Arm ist schwer, ja, und dann lässt Muskelspannung nach und ich kann diese Schwere stärker fühlen. Ja. So spüre ich einfach erstmal die Spannung, stelle fest, da ist Spannung. Ja. Vielleicht gibt es dann eine Möglichkeit irgendwie, dass was auftaucht, ach, da kann ich ja nachlassen. Ja. Also ich mache es nicht, ich nehme es einfach mal mit Interesse wahr, was da ist. Gut. Das wäre der Bodyscan und ich denke, also die Verbindung zum Körper wieder zu stärken und herzustellen. Das ist für ganz viele was ganz, ganz Wichtiges. Und wenn man gerade, wenn man unter Stress, unter Druck leidet, ja, und sich das zeigt sich ja auch sehr stark körperlich. Und das auch deutlicher wahrzunehmen, um dann auch die Möglichkeit zu haben, gegenzusteuern. Ja, das ist so wirklich die Basis. Zweite Stunde ist das Thema Wahrnehmung. Hat auch was mit Stress zu tun. Also das ist auch etwas, was Thich Nhat Hanh häufig anspricht, die Wahrnehmung. Also wir sollten vielleicht unsere Wahrnehmung, die immer wieder mal hinterfragen. Kann sein, dass die verzerrt ist oder eingeengt ist. Ja, und wenn ich in einem engen Kastel denke, dann ist einfach der Raum auch ziemlich klein und der Druck, unter dem ich stehe, hoch. Ja. Gibt's eine schöne Übung, die 9-Punkte-Übung. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Also das sind 9 Punkte, die sind wie so in einem Quadrat angeordnet und dann gibt's jetzt die Aufgabe, mit 4 geraden Linien, ja, ohne abzusetzen, diese 9 Punkte zu verbinden. Ist jetzt ein bisschen schwierig, sich vielleicht das vorzustellen. Ja. Ich möchte nur eines sagen, also wenn man diese Aufgabe stellt, also man hat 9 Punkte, 3x3, in einem Quadrat angeordnet. Ja. Und dann gibt es so eine unwillkürliche Tendenz, die Lösung dieser Übung innerhalb des Quadrats zu suchen. Ja. Ich sage jetzt mal, es einfach dadurch, wie das angeordnet ist, ergibt sich ein Kasteldenken. Und innerhalb des Kastels ist die Lösung nicht zu finden. Ja, mehr sage ich jetzt nicht dazu. Und ja, wenn man über dieses Kastel hinausgeht, ja, also eine erweiterte Position bezieht, die Wahrnehmung von dem verändert, dann kann ich eine Lösung finden. So, und das steht irgendwie ein Stück symbolisch eben für so automatische Wahrnehmungstendenzen. Zum Teil ist es sogar, also jetzt mal von der Art und Weise, wie das Gehirn aufgebaut ist, vorgegeben, dass wir eben in bestimmten Bahnen denken. Zum Teil ist aber auch unsere Lebenserfahrung oder Dinge, die uns geprägt haben, die uns bestimmte Kastel vorgeben und einengen. Und es geht darum, den Raum, die Perspektive weiterzumachen. Ja, was etwas Lösendes und Befreiendes an sich hat. Ja, da in dem Zusammenhang wird dann auch der Begriff der Ganzheit angesprochen. Da möchte ich ein Zitat dazu vorlesen von Ture von Uexküll, das ist einer der Begründer der psychosomatischen Medizin. Der schreibt, für unser Verständnis des rätselhaften Vorgangs Heilen ist die Feststellung bedeutsam, dass es im Kern des Erlebens ein unmittelbares Gefühl für die Qualität Heil, ganz und integriert gibt. Und sozusagen, wenn ich die Wahrnehmung erweitere, kriege ich einen Zugang zu so einem Gefühl von Ganzheit. Ja? Und das steht dann auch sozusagen am Ende des Bodyscans, dass es körperlich erfahrbar ist, wenn ich dann den Körper als Ganzes wahrnehme, nachdem ich ihn vorher systematisch durchgewandert bin, dass dieses sich so ein Gefühl von Ganzsein einstellt, auf einer ganz körperlichen Basis. Ja? Und dass das sehr nährend, stärkend, kräftigend ist, das wahrnehmen zu können. Und dass dieses Ganzsein auch einschließt, es gibt auch Stellen, die vielleicht wehtun oder die nicht gesund sind. Ja? Aber sozusagen, dass das Ganze irgendwie also weit über das hinausgeht, was nicht in Ordnung ist, dass das Ganze eigentlich in Ordnung ist. Und es ist immer mehr in Ordnung als in Unordnung, solange ich lebe. Ja, dritte Kursstunde, da geht es um angenehme Ereignisse, also die Achtsamkeit auf angenehme Ereignisse zu richten. Das hat man schon eine ganze Woche lang beobachtet, ja, musste man Protokoll führen. Und da kommt jetzt auch noch ein wichtiger Punkt, also der Gruppendialog, ja, und das Berichten über Erfahrungen spielt eine große Rolle, weil ich höre von anderen, was haben die so für Erfahrungen gemacht, für Beobachtungen gemacht, und also ich kann mich auch mitteilen. Ja, und da geht es um, also in dieser Betonung der Angenehmen, die Achtsamkeit auf das Angenehme zu richten, darum zu merken eigentlich, wie viele kleine Momente von Freude es auch gibt. Ja? Und dass diese Fähigkeit, im Augenblick da zu sein und Freude zu empfinden, dass das gestärkt wird, dass das auch einen sehr gesundheitsförderlichen Effekt hat. Dann ist in der dritten Stunde, kommt Yoga mit dazu. Also so die Erfahrung des Körpers wird vertieft, eben auch in der Bewegung bestimmten Körperhaltungen. Und gibt es ja die Möglichkeit, eben sehr angenehme Empfindungen auch zu erleben. Und deswegen sind am Anfang die Yoga-Übungen, die zunächst angeboten werden, auch sehr einfach, so dass das also mehr so, dass die Möglichkeit, das Angenehme zu erleben, im Vordergrund steht. Also Yoga im Liegen. Ganz später wird es dann noch ein bisschen fordernder, weil wir kommen in der vierten Kursstunde auch zum Umgang mit den unangenehmen Erlebnissen. Also klar, gehört dazu. Und also ja, wie sind eigentlich meine Reaktionen auf Unangenehmes? Ja, und da nähern wir uns dann dem Stressthema auch schon ein bisschen an. Und geht so ein Stück um die Vermittlung der Botschaft. Also ich kann Unangenehmes einfach auch wahrnehmen und da sein lassen. Ich muss nicht unbedingt immer gleich dagegen reagieren oder es weghaben wollen. Ja. Also so ein Stück Gleichmut zu entwickeln. Das wird dann beim Yoga im Stehen eben auch auf einer ganz körperlichen Ebene, kann ich das beobachten und mich da erleben, erfahren. Ja, wie ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Position bin, die mir irgendwie etwas unangenehm ist. Da möchte ich euch auffordern, mal einfach die Arme in die Höhe zu nehmen, mit der linken Hand die rechte Hand, das rechte Handgelenk zu fassen und sich dann nach links beugen. So. Dehnung. Ja. Und dann mit dem Einatmen noch ein bisschen weiterziehen. Beim Ausatmen in dieser Haltung entspannen. Versuchen, so gut es geht, das wahrzunehmen. Und was tauchen da für Körperempfindungen auf? Vielleicht auch für begleitende Gedanken und Gefühle, wenn ich so eine Weile in dieser Position bin. Und wenn es geht, mit dem Einatmen noch ein bisschen weiter sich dehnen. Und mit dem Ausatmen wieder in diese Anstrengung, diese Spannung hinein entspannen. Soll sich bitte niemand überfordern, wenn es also sehr unangenehm ist, es nicht mehr aushaltbar ist, dann langsam aus der Stellung wieder herausgehen. Und wer glaubt, dass er noch ein bisschen kann, das versuchen, die eigene Grenze auch auszutesten, ja, damit ein bisschen spielen und dann wieder einatmen, sich aufrichten und ausatmen, über die Seite die Arme absenken. So, ich höre es so ein bisschen stöhnen und blasen. Also es soll jetzt nur mal so einen ganz kleinen Eindruck geben. Ja? Also das Yoga im MBSR, also da geht es jetzt sehr stark eben um die Wahrnehmung der Körperempfindungen und auch dessen, was so an begleitenden Gedanken und Gefühlen auftaucht. Und wie ich auch mit Grenzen umgehe, bin ich zum Beispiel sehr ehrgeizig und gehe über meine Grenzen hinaus und merke dann nachher, dass mir fürchterlich wehtut, ja, und sich was verschlimmert hat, ja, oder habe ich eine Tendenz, vorschnell aufzugeben, zu sagen, kann ich eh nicht, ja, oder wo bewege ich mich da in diesem Feld zwischen diesen Extremen, damit auch ein bisschen zu spielen, ja, und einfach sich zu beobachten. Und ja, auf diese Weise auch schon ein Stück körperlich die zu empfinden, also wie ich mich zum Beispiel auch stresse, unter Druck setze, ja, und wie kann ich auf eine schonende, eine achtsame Weise mit mir umgehen und so vielleicht ganz allmählich auch Einschränkungen, ja, also Grenzen ausdehnen, ja, und gleichzeitig auch wirklich in Verbindung sein mit dem Körper, so dass ich mich nicht schädige, ja. Das oberste Prinzip ist natürlich das sich nicht Schadens, ja. Okay, das sollte einfach so ein kleiner Einblick sein, also in die Yoga-Arbeit und wie es in Verbindung gebracht wird mit dem Thema Stress, ja. Ja, dann wird Information über Stress und das Thema auch, was sind so Reaktionen, automatische, unwillkürliche Reaktionen auf Stress. Ja, fühle mich unter Druck, angespannt, muss dies und jenes noch machen und so weiter. Und wenn das eben also jetzt nicht nur kurzzeitig ist, sondern längerfristig ist, was entwickeln sich dann vielleicht für Verhaltensweisen, um diesem Stress zu begegnen? Und wie wirken die sich jetzt wieder auf die Gesundheit aus? Ja? Also schädliche Verhaltensweisen, ja? Zum Beispiel viel zu rauchen oder Alkohol zu trinken oder viel zu essen oder exzessiv Sport zu treiben und sich da zu schädigen und so weiter. Also das sind eine ganze Fülle von Verhaltensweisen denkbar, kennt jeder. Also die vielleicht kurzfristig lindern, ja, oder mit dem Stress umgehen lassen, die aber in sich dann aber zu einem Teufelskreislauf wieder führen. Ja. Und das führt dann dazu, sozusagen, was wäre jetzt die Rolle der Achtsamkeit im Umgang mit Stress? Also zu schauen, dass sowas entsteht wie ein Raum, dass ich eine Wahlmöglichkeit habe. Also nicht mehr automatisch halt irgendwie reagiere, um versuchen, den Stress abzubauen, sondern dass ich bewusst Wege wähle, mit dem Stress umzugehen, die gesundheitsförderlich sind und nicht schädigend. Und da helfen die Übungsmethoden. Und also an dem Punkt kommt man dann auch also jetzt vom Aufbau der Übungsanleitung in der Meditation auch zu dem Umgang mit Gefühlen und Gedanken. Ja, also bisher wurde hauptsächlich Atembeobachtung geübt und dann Atembeobachtung und auch Beobachtung der Körperempfindungen in der Sitzmeditation, und da kommen dann das ins Auge fassen der Gefühle und Gedanken mit dazu und komplexere Geisteszustände, die wahrzunehmen mit dieser Grundhaltung eben nicht werten, nicht urteilen, nicht reagieren, ja, wohlwollend so sein lassen, wie es im Moment ist, ja, um aus diesem Druck rauszukommen. Ich muss nichts tun, ja, ich muss nicht jetzt, wenn eine unangenehme Empfindung da ist, ein unangenehmes Gefühl da ist, ja, irgendein Gedanke, der mich versucht unter Druck zu setzen. Ich kann es einfach im Moment so sein lassen. Ich kann da Raum entstehen lassen. Und ich habe auch immer wieder die Möglichkeit, zu meinem Atem zurückzukommen, mich damit zu verbinden. Ja, und damit auch bewusster zu werden, was sind denn eigentlich so die inneren Stressoren, die inneren Antreiber? Ja, wie setze ich mich selber unter Druck? Weil häufig ist es nicht nur jetzt die äußere Anforderung, ja, der äußere Stressor, so bezeichnet man es, sondern das wird erst eigentlich dann zum Stress, wenn es durch die innere Bewertung und durch das, was ich dann noch sozusagen selber an Gas dazu gebe. Ja, also so Gedanken wie, ich muss allen recht machen oder ich muss immer 100% geben oder 150% vielleicht sogar. Ja. Also das taucht bei der Beobachtung von Gedanken dann auf, und ich kann mir vielleicht dann mit der Zeit mehr den Raum und die Erlaubnis geben, da ein bisschen runterzufahren und sagen, gut, vielleicht reichen auch 95%, ja, ist schon mal eine Entlastung. Ja. Dann in der 7. Kursstunde haben wir das Thema stressige zwischenmenschliche Kommunikation. Das wäre eigentlich ein Thema, was für einen ganzen Kurs reichen würde. Ja. Also es wird halt angetippt. Und ja, da gibt es auch eine schöne Übung, die der Kabat-Zinn zeigt und vorschlägt, die Aikido-Übung. Also das Aikido-Prinzip, kennen das alle? Nein? Also man stelle sich vor, es kommt einer auf mich zu, will mich angreifen. Also da geht es halt sozusagen um sich angegriffen fühlen, so als ein Stressor in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Ja? Und da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also ich kann mich wegducken, davonlaufen, ja. Das ist vielleicht eine vordergründige Lösung, aber kann den anderen vielleicht auch noch wütender machen, ja, wenn sich jemand immer entzieht. Also vielleicht bessert das auf die Dauer nicht viel. Eine andere Möglichkeit ist, richtig in den Kampf reinzugehen, frontal dagegen zu halten. Ja. Das kann auch Spaß machen. Es kann aber auch sehr erschöpfend sein oder ja, furchtbar eskalieren. Also wo es dann einen Sieger und einen Besiegten gibt. Und so das Aikido-Prinzip ist jetzt also auf so einer ganz körperlichen Ebene, wenn man es versucht zu machen, also wirklich sich in seiner Mitte zu verankern und sich so hinzustellen, dass ich auch immer in dieser Mitte drin bin und die Energie, die da auf mich zukommt, quasi um mich herum leite. Ja? Okay. Jetzt, wenn ich dann mich mit dem Angreifer rumdrehe, dann nehme ich einen Moment lang auch dessen Perspektive ein. Ja? Wir schauen in die gleiche Richtung. Und wenn man das jetzt ins Verbale übersetzt, ja, also ich nehme das auf, was der andere mir sagt. Ja, ich muss mich jetzt nicht absolut, ich muss mich nicht gleich dagegen stellen oder das verleugnen, sondern ich nehme es auf. Aber ich bleibe trotzdem bei mir. Ja, und schaue es mir einen Moment an. Aha, so siehst du das. Und jetzt führe ich dich um mich rum und schauen wir mal, ob du auch bereit bist, das so zu sehen, wie ich sehe. Ja, also sozusagen mit dieser Energie, die aufzunehmen und um sich herumzuführen. Und entweder geht der andere mit und dann kommen wir in eine Art Tanz miteinander, oder aber der andere schwirrt ab in die Tangentiale. Und ja, also ich habe meinen Stand, meine Zentrierung bewahrt. Ja? Wenn es gut geht, also ergibt sich sozusagen eine Art Tanz, in dem wir dann aushandeln, ja, und zu einem gemeinsamen Ergebnis vielleicht kommen. Also das ist eben so auf der Körperebene als Symbol für das Umgehen mit Konflikten. Das wird da geübt. Das passt natürlich nicht für alle Situationen in der Kommunikation, das ist klar, aber es kann einem ein Stück was helfen, ja, wenn es eben um so Situation des Angegriffenwerdens geht, ja, die häufig mit einem besonderen Stressgefühl verbunden sind. Es gibt noch einen Tag der Achtsamkeit, da wird das Ganze nochmal also intensiv geübt und nochmal so alle Übungsmethoden auch im Aufbau durchgeübt. Also ich vergleiche das, da gibt es ein schönes Bild vom Thich Nhat Hanh, das habe ich also dafür gewählt, über die immer größere Entfaltung und Ausweitung der Achtsamkeit. Sozusagen, stell mir vor, richte ein Scheinwerferlicht, ja, erstmal auf der Bühne auf eine Person und dann auf eine noch größere Fläche, ja, kommen vielleicht zwei, drei ins Spiel und sozusagen, wenn es ganz ausgeweitet ist, habe ich also das ganze Bild im Scheinwerfer der Achtsamkeit. Und jetzt bezogen auf das MBSR, beginne mit dem Atem beobachten. Ich nehme die ganzen Körperempfindungen dazu. Ich nehme die Gefühle mit dazu, die Gedanken mit dazu. Es geht über mich als Individuum hinaus auf den zwischenmenschlichen Prozess, ja, und in der achten Kursstunde weiten wir das nochmal weiter aus, kommt die Metta-Meditation dazu, mit Gefühl, ja, mit mir selbst und mit anderen. Am Ende des Kurses steht dann auch die also Einladung dazu, also eben weiter zu üben, ja, dran zu bleiben und vielleicht irgendwann mal einen Meditationskurs zu besuchen in einem Zentrum, also dass jeder da also auch Möglichkeiten, also Kontaktadressen bekommt und Möglichkeiten, wo er hingehen könnte oder dass so ein Aufbaukurs irgendwann gemacht wird, also so dass auch eine Begleitung in die Richtung ist, weiterzumachen und dran zu bleiben. So was die Studien ergeben haben, ist, dass also ein Großteil in irgendeiner Form etwas aus diesem Kurs auch weitermacht. Ja? Also jeder sucht sich ein Stück auch das aus, was ihm dann am meisten liegt und dass eigentlich auch nach 3 Jahren noch ein hoher Prozentsatz sagt, dass sie davon profitiert haben und dass sie immer noch ein Stück was weiter praktizieren. Ja. Vielen Dank. Thank you.
Dank, lieber Wolfgang, für den interessanten Vortrag. Viele von uns haben das Wort ja schon gekannt, haben schon Grundkenntnisse gehabt und waren umso gespannter, jetzt einmal genau zu erfahren, um was es da geht. Ja, wenn ich richtig verstanden habe, sollten wir eigentlich unseren Beitrag am Tag der Achtsamkeit bei der Krankenkasse einreichen.
Ja, genau.
Müsste eigentlich bezahlt werden. Ne? Ja, das ist immer nicht ein Thema. Ja, genau, Beitrag. Wir kommen jetzt zum Mittagessen und da bitte ich auch alle, an den Beitrag zu denken, die 15 Euro für heute und in die Bälle zu legen.
Darf
man
auch
was
fragen
jetzt dazu? Ach so, ja, gerne. Ja, gerne.
Dieses Programm, kann man das nur in einer Klinik lernen oder kann man das auch anders, wird das anders angeboten?
Also das wird hauptsächlich ambulant angeboten. Also es gibt verschiedene, also mittlerweile schon ziemlich vielen Stellen in Deutschland ausgebildete MBSR-Lehrer. Ja. Also in München gibt es mindestens 3. Ja. In der Klinik, also es gibt schon einige, die in der Klinik auch so was in Richtung MBSR anbieten. Ich selber mache das auch in der Klinik St. Irmingard in Prien, wo ich 2-mal in der Woche Meditation anleite. Ja, aber dieses ganze Programm kann man natürlich nicht in seiner Fülle da anbieten, ja, weil also fast niemand ist 8 Wochen da, ja, und ist auch vom ganzen Tagesablauf und so ist ein bisschen wäre zu schwierig, das ganze Programm anzubieten. Also ich mache es dann in einer offenen Form, also dass wer da teilnehmen mag, der kann kommen. Es ist auch keine Verpflichtung zum Üben, wie es im MBSR-Programm ist. Ja. Aber es gibt dann viele, die ganz also interessiert kommen und auch solange sie stationär sind, da dabei bleiben. Mhm. Ja. Also wer so einen Kurs mal machen möchte, also es gibt im Internet unter MBSR, es gibt unter dem Stichwort, also kann man eine Lehrerliste finden und ja, da sich raussuchen, das ist dann nach Regionen aufgegliedert.
Noch eine Frage.
Das ist die Liste vom Arbor Verlag.
Ja, also, diesen Bodyscan könntest du nicht mit uns machen.
Doch.
Als Entspannung für vielleicht nach der Klinikmeditation einfach als Frage. Würde ich sehr schön finden.
Gerne.
Mhm, ja. Wenn die anderen auch einverstanden sind.
Wenn ich nicht selber dabei einschlafe. Ja, ja, genau.
Ja, können wir gleich mal da Meinungsäußerungen hören zu dem Thema? Also ist ja ein ganz konkreter Vorschlag für ein Nachmittagsprogramm. Wer ist dafür? Können wir da vielleicht mal schauen? Das sind schon sehr viele. Ist jemand dagegen?
Dagegen? Was dagegen?
Nee, also das denke ich ist ein sehr klares Votum. Ja, denke ich, schön, das machen wir dann. Mhm. Vielleicht am besten direkt nach der Gehmeditation.
Gut, mhm. Ja.
Wenn du...
Gern.
Ja.
Mhm.
Okay.
Ja. Wie ist das zu verstehen? Ich hoffe, ich war achtsam genug. Bei deinem Vortrag, dieser 8-Wochen-Kurs, der ist üblicherweise so, dass er wirklich täglich stattfindet. Nicht
Nein.
Wirklich, dass da, sage ich jetzt mal, jede Woche eine Übungseinheit ist.
Oh, Entschuldigung.
Das eine ganz lange Zeit. Also ich unterstelle mal, dass das ein kompakter Kurs über 8 Wochen ist. Oder wie ist
das? Oh, das habe ich also nicht klar genug gesagt. Also das geht 8 Wochen lang, einen Termin in der Woche, 2,5 Stunden und dann gibt es eine Selbstverpflichtung, täglich zu Hause zu üben, ja, an 6 Tagen die Woche. Ja. Und es gibt Kursmaterialien und das ist eine CD, ja, wo die Anleitung des Bodyscan drauf ist und die Sitzmeditation drauf ist, sodass die Teilnehmer dann eben zu Hause das mit dieser Anleitung machen können.
pro Tag 2,5 Stunden üben?
Nein, die Kursstunde ist 2,5 Stunden und pro Tag ist es bis zu einer Stunde. Ja?
Ich muss aber für mich zur Klärung eine Ergänzungsfrage stellen. Das heißt, ich habe die ganze Zeit mir überlegt, du hast ja da, falls ich da auch achtsam zugehört habe, von 8 Stunden geredet. Und jetzt begreife ich es, dass möglicherweise. Ja, aber dass jede Woche eine Stunde ist. Ja.
Jede Woche sind es, also eine Sitzung, 2,5 Stunden.
Ich habe gefragt, wo bleiben jetzt die ganzen anderen Sitzungen für die 8 Wochen? Aber es ist nur jede Woche eine Sitzung. Also
ja.
Was jetzt mit diesen 8 Sitzungen, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich das ganze Programm darstellt.
Ja.
Ja,
ich hätte gerne mal die 4 englischen Worte gewusst, was das jetzt eigentlich, wofür diese Abkürzung steht.
Also Mindfulness-Based Stress Reduction. Ja.
Darf ich noch eine Frage stellen zu dem Thema Angriff in der Kommunikation, wo es im Aikido wohl diese Übung gibt, wo man sich da wohl so dreht?
Ja.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass es im Aikido so läuft, weil da redet man ja nicht miteinander. Tanzt man also dann? Und ist es dann so zu verstehen, dass also im täglichen Leben, wenn jemand so auf mich zukommt, da werde ich mich ja nicht so wegdrehen und mich rumdrehen und tanzen, oder? Sondern da werde ich dann, ist es zu verstehen, dann nehme ich das dann auf, signalisiert dem anderen oder wiederholt das nochmal oder wie läuft es dann ab?
Das wäre zum Beispiel eine mögliche Umsetzung davon, ja, wenn ich sage, naja, also kann ich nachvollziehen, ja, dass Sie das so und so sehen, ja. Also ja, ich könnte ja gleich sagen, wir, es kommt irgendwie ein Vorwurf, ja, du hast schon wieder, ja, so, kann ich voll dagegen gehen, mich verteidigen, ja, oder vielleicht sogar einen Gegenangriff machen, ja, oder mir das anhören und sagen, ja, da ist was Berechtigtes dran, ja, also tut mir leid, das habe ich halt verkehrt gemacht oder, ja, also und dann aber auch, also so, das wäre der eine Teil, wo ich die Sichtweise des anderen aufnehme, ja, und dann kann ich ja aber auch im nächsten Umdrehung sagen, ja, bei mir, ich habe das so und so gesehen, ja.
Ja? Ich habe noch eine Frage zu diesen, also die inneren Richter,
ja.
Nennst du Almas, die dich immer noch mehr in diesen Stress reinbringen. Wie, mit welcher Übung wird das dann, wie nehme ich die wahr? In Träumen oder? Weil die sind ja nicht so leicht zu durchschauen, denke ich.
Ja, okay. Sind nicht leicht zu durchschauen und das kann, das, also ich möchte jetzt einfach mal ein Beispiel bringen. Also als Student habe ich angefangen mit Zen-Meditation, ja, und das war ziemlich streng, so also japanische Richtung, und war da einmal beim Taisen Deshimaru, da ist dann auch einer rumgelaufen mit so einem Holzpaddel, ja, man musste mal so machen und den Kopf auf die Seite und hat mal eins übergezogen bekommen, ja. Also, sehr streng, ja. Und da habe ich so ein Stück was verinnerlicht. Na, so muss ich da sitzen. Okay, also, bis ich da drauf gekommen bin, dass das sozusagen, wie ich mich selber da unter Druck setze, ja, das hat ziemlich lang gedauert, ja. Aber, also, wir versuchen jedenfalls im MBSR so eine Haltung zu vermitteln, zu sich selbst freundlich zu sein, ja, und das, also das, dieses sich beobachten in der Meditation, dass das eigentlich immer auch diese Qualität von Mitgefühl mit sich auch hat, ja, also dass es nicht ein kaltes, distanziertes Beobachten ist, sondern eine Freundlichkeit, ja, sich selbst gegenüber. Und wenn ich sozusagen mit dieser Haltung auch Gedankenprozesse, Gefühle beobachte, ist der Raum vielleicht auch so, dass mir irgendwann dämmert, ja, was treibe ich da eigentlich mit mir? Ja?
Ja, schön. Danke, das war, glaube ich, nochmal sehr hilfreich. Danke auch nochmal für die Erinnerung, dass für die Fragerunde, dass die überhaupt entstanden ist. Ja, und der Schluss gefällt mir auch, das ist halt natürlich, das ist ganz klar unsere Linie, das liebevoll miteinander sein. Und manchmal in der Meditation spüre ich, wie praktisch völlig direkt, also als ob das ein ganz direkter Kreislauf ist, eine achtsame Meditation, ich merke der Atem ein- und ausgehen. Wenn ich dann ganz ruhig zuschaue, entsteht direkt Mitgefühl. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist automatisch, ja. Da bin ich ganz außen vor. Das ist wie ein Naturgesetz, ja. Wo man einfach nur sich zuschaut. Ne? Ja, und so wollen wir es sein, friedvoll und freudvoll. Ne? Das war das Motto für den heutigen Tag, habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Aber schade nichts, genau. Und MBSR ist eine tolle Technik. Aber die Idee, vielleicht noch eine Frage von mir zum Abschluss, die Idee ist aber, dass also Leute, die sozusagen mit dem Stress in Krankheit gekommen sind, wo sie also die ärztliche Unterstützung gebraucht haben, weil Stress haben wir ja in gewissem Umfang ja alle, aber das MBSR eigentlich entwickelt ist, wurde für Leute, die also mit ihrem Stress in die echte Krankheit gekommen sind, ärztliche Hilfe brauchen und dann wieder typisch Medizin hochgezogen werden bis zur Arbeitsfähigkeit und dann kriegen sie eine Adressliste, ne? Verstehe ich das richtig, wo Sie weiter üben können?
Oh, das ist ja das finde ich ein bisschen provokativ. Ja, also der Kabat-Zinn handelt an seinem Zentrum so, also dass alle, die mal an einem MBSR-Kurs teilgenommen haben, dann an den Tagen der Achtsamkeit, ja, also die Möglichkeit haben, eingeladen sind, wiederzukommen. Ja? Also dass da auch eine Anlaufstelle also da ist. Jetzt bei denen, die hier in Deutschland das ambulant, das ist noch im Werden und im Wachsen. Ja? Also es gibt sozusagen in dieser Ausbildung, die man lernt, erstmal so diesen Grundkurs, den anzubieten, ja. Und dann ist es ein Stück nach den Möglichkeiten auch derer, die es anbieten, also wie es dann weitergeht, ja. Also gibt welche, die erarbeiten sich auch Aufbaukurse, ja. Also ich bin da selber auch dran, nachdem ich jetzt so 4 Kurse gegeben habe, also einen Aufbaukurs zu entwickeln und also dass für die weitermachen wollen, auch eine Anbindung da ist und aber auch für andere, die sagen, ja, also gut, ich habe die Möglichkeit, mich der oder jenen Gruppe anzuschließen, ja, dass das so eine Initialzündung war, ja. Also es gibt sicher welche, die möchten gerne in eine christliche Meditationsgruppe gehen oder welche, die mit Vipassana weitermachen oder sagen, mir hat das Yoga besonders gut getan, ich besuche einen Yogakurs. Ja?
Danke. Ja, es war sicherlich sehr pointiert formuliert, vielleicht auch etwas provokativ, aber es war nicht negativ gemeint, das möchte ich deutlich sagen.
Nein, es ist ein Anliegen, ja.
Übergabepunkt darstellt. Ich meine, es ist ja auch, es gibt ja dann umgekehrte provokative Frage, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dem, was wir machen, ja, und dem, was Kabat-Zinn macht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Übergabepunkt sehr wohl ein sinnvoller ist. Ja, also jetzt die ganze Spitze und Provokation rauszunehmen, zu sagen, die Ärzte helfen halt von dem Punkt, wo der Stress krank macht, bis zur Grenze der Gesundheit, wie man es so normal sieht. Ich habe es jetzt pointiert als Arbeitsfähigkeit definiert. Aber gut, ja, und dann, okay, dann hört es nicht auf, das wissen wir alle, darum sind wir ja hier. Aber dann ist eigentlich der Punkt da, wo normale Gruppen einspringen können, eben wie du sagst, Yoga, Vipassana und wir hier, die sagen, ja okay, und jetzt geht es bei uns weiter. Ne? Und das ist dann so der Lebensweg, Lebenspraxis.
Ne? Ich will noch einen Satz sagen, weil du gesagt hast, das ist eine Technik. Ja? Zum Teil, es hat den Aspekt einer Technik. Ja? Mhm. Aber also von Kabat-Zinn wird das jedenfalls immer wieder betont, eigentlich geht es um eine Seinsweise. Ja? Also die Entwicklung einer neuen Lebenseinstellung, Lebensführung. Ja? Also dass das eben nicht bei einer Technik bleibt oder dass es eigentlich gar keine Technik ist. Ja? Es ist eine innere Haltung. Ja? Und es gibt eine gewisse Gefahr im Gesundheitswesen, dass es sozusagen auf eine Technik eingeengt wird. Ja? Aber also von Kabat-Zinn ist es, wird so verstanden und sicher sehr vielen, die jetzt MBSR-Lehrer sind, also dass das über eine Technik hinausgeht. Ja? Ja.
Ja, ich wollte dir nochmal danken in der Form, auch wie du es vorgetragen hast. Und dazu aber auch nochmal anmerken, dass ich finde schon, neben der Haltung, die wir hier üben, ist es schon manchmal ganz hilfreich, so bestimmte Techniken auch zu lernen. Also was ich bei dir wieder gesehen habe, genauso wie gewaltfreie Kommunikation, einfach in dem, was sie anbietet, die Techniken fiel mir vorhin ein, wie du das geschildert hast, jemand kommt auf dich zu und du bist jetzt erstmal in der Reaktion abzuwehren, bis man dann wirklich lernt, ihn zu fragen, ja, also so siehst du das? Aha, das lernt man erstmal nicht so, das hat man nicht automatisch drauf, ja, nur weil man eine, sagen wir mal, achtsame Haltung hat. Und das finde ich schon, also dieses Wechselspiel zu sagen, eine Grundhaltung, die ich hier durch das Üben auch einfach verbessern kann, da helfen mir bestimmte Techniken dann doch. Wie du sagst, so als Bild fand ich das sehr schön mit dem Aikido zu sagen oder eben Tai Chi, dass man das vielleicht in sich auch aufnimmt und sprachlich umsetzt. Ja, und das finde ich eine große Hilfe und ich fand es wunderbar, wie du es uns vorgeführt hast, wenn es auch etwas kurz war, die Zeit.
Ja, vielleicht dann ein Satz vielleicht noch, also weil ich mir das auch so überlegt habe, ja. Also was kann sozusagen die buddhistische Tradition oder so ein Lehrweg dem MBSR geben, umgekehrt? Ja? Also das eine ist sicher dieser reichhaltige Hintergrund und ja auch dieser Punkt, irgendwann ist vielleicht eine Übergabe fällig, ja, dass immer ein Mensch sagt, okay, ich will diesen Weg der Achtsamkeit wirklich vertiefen und einen spirituellen Pfad weitergehen. Ja? Also andererseits denke ich, kann das MBSR auch ja, jetzt uns in der GAL was geben. Ja, also ich habe in der Ausbildung, es waren ja viele Schüler da, die schon lange also irgendeine spirituelle Tradition also praktizieren, also Vipassana aus dem tibetischen Buddhismus und also auch Menschen, die bei Thich Nhat Hanh Schüler sind und also es haben eigentlich alle gesagt, das hat mir nochmal zusätzlich was gebracht, ja, also die Ausbildung in der Kombination, ja, also entweder, dass halt bisher sozusagen der Körper zu kurz kam oder, ja, die Achtsamkeitsmeditation zu kurz kam, weil hauptsächlich Mantren rezitiert wurden oder Visualisierungen praktiziert wurden. Ja? Also, dass das die Praxis von jedem nochmal also intensiviert hat und um Aspekte bereichert hat, die bisher zu kurz kamen. Ja?
Danke. Ja, so machen wir in Plan Village ja unsere Freude zusammen. Ja, danke, lieber Wolfgang. So, jetzt wollen wir uns aber noch formell verabschieden.